Aktiv Radyo Interview.
Herzlich willkommen bei Aktiv Radio und das mal meine ich wörtlich. Ich habe gesagt, herzlich willkommen. Es geht nämlich heute ums Herz. Es geht ums Herz, um herzlich zu sein, aber es geht auch ums Herz effektiv im Körper inne. Und wir wollen ganz viel erfahren, was macht das Organ eigentlich und wie kann man so ein Organ medizinisch wieder gesund machen. Damit ist eigentlich schon fast klar, es gibt nicht viele Leute in der Schweiz, die in der Lage sind, über das Thema zu reden. Und einer der renommiertesten überhaupt, der, sagen wir, 30 Jahre Erfahrung mitbringt im Bereich Herz, ist der Thierry Carrel. Der Thierry Carrel ist 1960 in Fribourg in der Schweiz selbstverständlich aufgewachsen und geboren. Und heute ist er hier bei Aktiv Radio. Thierry Carrel, ganz herzlich willkommen.
Guten Morgen, merci für die Einladung.
Thierry Carrel, ich habe gesagt, Sie sind einer der renommiertesten Herzchirurgen überhaupt. Die Herzchirurgie ist etwas, das wir als Normalsterbliche irgendwie so in den Himmel aufschauen. Ist das eigentlich richtig oder ist auch die Herzchirurgie letztens einfach ein Handwerk, das man beherrschen muss? Oder kann man sagen, ja, wenn jemand ein Knie flickt, da kann nicht ganz so viel passieren, wie wenn jemand ein Herz flickt.
Ja, es ist für mich immer auch ein bisschen schwierig einerseits und andererseits bewundernswert, zu wissen, was die Bevölkerung über das Herz oder über die Herzmedizin denkt. Sie haben es angesprochen, ich denke, das Herz ist emotionaler als das Kniegelenk. Ich sage nicht, es ist wichtiger, jedes Organ ist wichtig, damit der Körper auch richtig funktioniert. Aber natürlich eine Operation an einem schlagenden Herz oder ein Herz, das man abstellen kann, wieder in Gang bringen, ist mit ganz anderen Gefühlen und wissenschaftlichen Konnotationen als vielleicht etwas, wo etwas Mechanisches aussieht, wie ein Hüft- oder ein Gelenkersatz. Und die Herzchirurgie ist eine frühe Disziplin, das muss man wissen, in den 50er Jahren entstanden, lang bevor die Kardiologie, also mit Katheterbehandlung, überhaupt geboren ist. Das heißt, die Chirurgen damals sind wirklich handwerklich absolute Pioniere gewesen. Sie haben gefährliche Operationen in Angriff genommen, weil sie den Bedarf gesehen haben, dass man sich auch für die herzkranken Menschen, Kinder und Erwachsenen einsetzt.
Wann hat man angefangen, am Herz operieren und erfolgreich operieren? Also ich kann mir vorstellen, die Ägypter haben vielleicht schon probiert, aber wann hat man sagen, man operiert und der Patient kommt gesund zum Operationssaal aus und hat auch wieder ein Leben nachher?
Also das Stadium ist, würde ich sagen, Ende 60er, Mitte 70er Jahre gewesen. Herzoperationen, die richtigen, haben Mitte 50er Jahren angefangen. Eines der Hauptprobleme war in Europa, ist nach der Kriegszeit natürlich die ganze Technologie, die ganze Forschung brachgelegt. Darum sind die wesentlichen Pioniertaten auch in den Vereinigten Staaten entstanden. 1953, 1955 haben dort wirklich Heldentaten stattgefunden, wo man das Herz zum ersten Mal abgestellt hat, wieder im Gang gebracht hat. Aber Sie sagen es auch richtig. Nicht alle Operationen sind erfolgreich gewesen zu Beginn. Oder? Man hat Sterblichkeitsraten gehabt zwischen 10%, 20%, 30%, also sehr hoch. Und dann in den 60er, 70er Jahren ist die Technologie natürlich viel weitergekommen. Dann ist auch die Routine entstanden durch die Anzahl Operationen. Und ich würde sagen, ab 80er Jahren hat man schon überall weltweit, in der westlichen Welt, sehr gute Qualität gehabt. Und unsere Generation ist eigentlich die dritte Generation von Herzchirurgen, wenn man das ein bisschen anschaut. Wir haben sehr viel können übernehmen von unseren Vorfahren. Wir haben es ein bisschen weiterentwickelt, verfeinert. Wir haben auch natürlich das Vergnügen gehabt, Technologie können mitzuentwickeln oder zu bekommen, wo unsere Vorfahren nicht hatten. Und das hat dazu geführt, dass heute eigentlich die Herzchirurgie absolute Standarddisziplin ist mit sehr tiefe Komplikationen und Sterblichkeitsraten in Anbetracht von der gefährlichen Sachen, die man immer mehr macht.
Wie hoch ist die Sterblichkeitsrate?
Also für durchschnittliche Operationen, die als Wahleingriff geplant durchgeführt werden, sind praktisch alle Operationen zwischen, mit einer Sterblichkeitsrate zwischen 0,5 und 1,5% zu machen. Und dann gibt es natürlich ein paar Eingriffe, Einriss von der Hauptschlagader, notfallmäßige Operation mit einem Patienten in einem schlechten Zustand, wo durchaus eine Sterblichkeitsrate könnte haben zwischen 5 und 10, 12%. Oder das sind die ganz gefährlichen Eingriffe.
1967 hat der Christian Barnard in Südafrika das erste Mal ein Herz verpflanzt. Ist das in Südafrika passiert, weil man dort einfach viel weniger Gesetze hatte und der hat einfach mal das dürfen probieren? Oder ist in Südafrika damals eigentlich die Technologie einfach schon so weit gewesen?
Nein, ich glaube, Sie sagen es richtig. Die Gesetzgebung, das liest man heutzutage, wie sie genau ist, ist es schwierig, so viel später nachzuweisen. Aber es sieht schon so aus, dass die ganze Problematik von der Definition vom Hirntod, von der Verwendung von Organen von schwer verletzten oder hirntoten Patienten sicher etwas weniger gut definiert ist als in den Vereinigten Staaten. Aber die ganze Grundlagenforschung, die technische Forschung, hat natürlich in den Vereinigten Staaten stattgefunden. Man weiß, dass auch der Herr Barnard als Gast in Stanford war. Er war als Gast auch in Boston. Er hat sich die Technik angeschaut im Laborexperiment und hat natürlich den Mut gehabt, unter seinen Bedingungen damals in Südafrika 1967, das war sicher nicht so entwickelt wie heute, einfach den Mut gehabt, den ersten Eingriff mal durchzuführen.
Und die Überlebenschancen aber fast null.
Erstaunlicherweise nicht. Es hat Patienten gehabt, die sehr schnell danach gestorben sind, tatsächlich, also nach einigen Tagen oder einigen Wochen. Aber es hat bei den ersten 20, 30 Patienten von Christian Barnard einzelne gehabt, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, die aber mehr als 10 Jahre überlebt haben. Und das sind wahrscheinlich günstige immunologische Konstellationen gewesen. Das heisst, Spender und Empfänger sind sich wahrscheinlich vom immunologischen nicht so weit auseinander gewesen, weil damals, was man ganz sicher schlecht bis gar nicht kennt hat, ist das ganze Abstoßungssystem oder wie die Abstoßungsreaktion entsteht oder so. Man hat ein Medikament gehabt, das ist Cortison, wo man gewusst hat, das tut gegen die Entzündung und eigentlich gegen allem irgendwie so ein bisschen wirken, aber man hat null Kenntnis gehabt von der ganz komplexen Thematik von dem Immunsystem und Immuntoleranz.
Als Sie das Studium angefangen haben mit der Medizin, wie weit war dort die Herzchirurgie schon gewesen? Ist das noch in den Anfängen damals? Oder haben Sie eigentlich schon können profitieren im Studium von dem Wissen, das in der Schweiz geherrscht hat?
Ich habe im 78 angefangen, also knapp 10 Jahre nach der ersten Transplantation. Ich würde sagen, in Europa hat man schon quasi eine Zahlenexplosion gehabt, weil die ersten Bypass-Operationen sind notabene im gleichen Jahr wie Barnard. Sie Eingriffe stattgefunden in Amerika. Klappeneingriff auch, anfangs Mitte 60er Jahre. Und Ende 70er, Anfangs 80er Jahre hat man wirklich auch das Bedürfnis von der Bevölkerung richtig können einschätzen. Man hat viel mehr Eingriffe machen. Es hat vor allem auch eine Explosion von den Zahlen und damit auch natürlich eine gewisse Routine ist entstanden. Wir haben als Student aber sehr wenig damit zu tun gehabt, weil die Herzchirurgie ist schon ein eine Nischendisziplin, wo man im allgemeinen Studium eigentlich wenig damit konfrontiert ist. Man hat Herzmedizin quasi grob gesagt als Fach. Man hat sich mit Herzschwäche, mit Rhythmusstörungen, mit Auskultation, mit Ultraschall. Ultraschall war ganz frisch. Es hat noch keinen Computertomograph gehabt, das muss man sich vorstellen. Also ich bin nicht so alt, oder? Aber in meinem Studium hat es noch keine Computertomograph, keine Magnetresonanzuntersuchungen. Das heisst, man hat auch sehr viel beim Untersuchen des Patienten mit Stethoskop, mit den Fingern. Man hat das Herzgeräusch palpiert, das Schwirren auf dem Brustkasten versucht nachzuweisen. Das sind interessante Erinnerungen.
Kann man sagen, damals war die Kardiologie ist schon recht weit gewesen, also die Erkenntnis über die ganze Geschichte, aber die Chirurgie eigentlich noch nicht?
Also Kardiologie muss man unterscheiden, ja, alles, was man untersucht hat mit dem Stethoskop oder mit, zum Teil mit Katheter schon, hat man relativ viel können diagnostizieren. Aber die Behandlungen im Bereich Herz, Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben ausnahmslos mit der Chirurgie angefangen. Und die Kardiologie mit der Katheterbehandlung, sei es Ballonen, Stenten, heutzutage sogar Herzklappen einsetzen über die Liste. Das ist mit einer Latenz von 20, 30, 40 Jahren nach der Herzchirurgie entstanden. Weil man natürlich angewiesen war auf die Verfeinerung der Technologie, auf den Bau von Katheter, die so speziell quasi gesteuert werden können, dass man am richtigen Ort das richtige Implantat absetzen kann.
Haben Sie alles müssen selber sich aneignen oder haben Sie auch schon Ärzte gehabt, die Sie instruiert haben, die Ihnen gezeigt haben, wie so eine Operation funktioniert?
Ja, ja, also nach dem Studium ist nachher die Assistenzzeit gewesen, das ist die Spezialisierungszeit. Damals hat man noch fast 6 Jahre allgemein Chirurgie müssen machen. Also ich habe auch Kaiserschnitt gemacht, Bauchoperation, Gallenblase, Listenbrüche, auch orthopädischen Eingriff. Man hat einen Facharzt für allgemeine Chirurgie müssen haben, weil der Facharzt Herzchirurgie jetzt gar nicht gegeben. Der ist Anfangs 90er Jahre eingeführt worden, also die Subspezialisierung. Und dort ist man natürlich schon mit den Jahren in das Gebiet quasi hineingewachsen. Als Assistent, als junger Oberarzt hat man natürlich schon eine Ausbildung bekommen, die überwacht war, die sehr eigentlich schrittweise geplant war mit der Zunahme von der Komplexität der Eingriffe. Also man ist schon sehr überwacht worden und hat eigentlich eine klassische Weiterbildung bekommen.
Mögen Sie sich erinnern, das allererste Herz, das Sie eröffnet haben? Also Sie haben den Körper aufgemacht und haben das erste Mal Ihre Hände an so ein Herz angelegt.
Ja, das mag ich mir sehr gut besinnen, weil man ist trainiert worden und man hat immer natürlich auf den Augenblick gewartet, wenn darf ich plötzlich selber, natürlich unter Aufsicht. Und man hat natürlich auch damals mit einfacheren Eingriffen angefangen. Das war ein Verschluss von einer offenen Trennwand zwischen beiden Vorhöfen, einem sogenannten Vorhofseptumdefekt. Also verhältnismäßig ganz ein einfacher Eingriff, den man notabene heutzutage meistens mit Katheter machen kann, mit einem Schirm, wo man quasi als Verschluss zwischen den zwei Vorhöfen kann platzieren kann. Ja, und der Schritt in der Selbstständigkeit ist schon ein Moment, wo einem schon sehr prägt. Oder? Die Verantwortung, man muss wirklich den ganzen Eingriff quasi im Kopf haben, die verschiedenen Stufen, wie man es macht. Es hat eine Reihenfolge von Handhabungen, oder? Wo man muss folgen muss. Aber man ist auch ein Dutzend Mal vorher auf der anderen Seite vom Tisch bei einem erfahrenen Operateur dabei gewesen und hat das natürlich x-mal schon gesehen gehabt.
Wenn der Schauspieler auf die Bühne muss, dann ist er nervös. Und dann ist er vielleicht so nervös, dass er zittert. Wie ist das eigentlich bei einem Chirurg, wenn er weiss, jetzt liegt der Patient hier, er ist parat für die Operation und jetzt muss ich den Brustkasten eröffnen und ich muss eine offene Operation an dem Herz machen. Ist da auch eine extreme Anspannung vorhanden, auch eine gewisse Angst vorhanden, dass man etwas falsch könnte machen, dass man den Patienten vielleicht sogar nicht mehr lebendig vom Operationstisch bringt?
Also für mich, und ich hatte das Glück, dass ich einen Lehrer hatte, den Professor Turina damals in Zürich, der uns die Angst weggenommen hat. Also wenn ein Chirurg Angst hat, ist er im falschen Gebiet, auch ganz am Anfang. Man muss Respekt haben vor dem, was man machen darf. Aber wenn die Angst dominant ist, das ist irgendwie ein Hindernis. Was nicht heisst, dass man irgendwie frech ist und irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen nicht anwenden. Aber die Angst ist fehl am Platz, weil man, wenn Angst da dominiert, kann man sich nicht entfalten. Eine gesunde Aufregung oder Erregung, wenn man das macht, ist notwendig, genau wie beim Schauspieler. Ich glaube, jeder Schauspieler, jeder Künstler, der auf die Bühne geht, der hat einen höheren Puls, der ist ein bisschen unter Adrenalin. Und das ist bis zu einem gewissen Ausmaß sogar notwendig, dass man während so einer Leistung nicht einfach zusammengeht. Oder? Der Körper muss ein bisschen auf höhere Touren funktionieren, dass man die Leistung eigentlich über die Bühne bringt. Das ist in der Chirurgie so, das ist in der Kunst so, das ist vielleicht sogar am Radio so, wenn Sie starten. Das muss ein Erfolg sein. Und dann nennen Sie auch den Druck. Und der Druck führt dazu, dass unser Körper quasi so ein bisschen aufreguliert wird. Und das ist bis zu einem gewissen Ausmaß absolut normal und sogar notwendig.
Bevor wir ein bisschen tiefer auf die Herzoperation an und für sich eingehen, Wie funktioniert eigentlich so ein Herz? Also, wir haben alle so kleine Ideen mit den verschiedenen Klappen und Vorhof und weiss nicht was alles. Aber wie funktioniert einfach gesagt so ein Herz?
Ja, das Herz hat als Funktion eigentlich primär eine Pumpfunktion, muss Blut quasi vorwärts bewegen im Körper. Das passiert eigentlich spiegelbildlich auf der rechten Seite mit dem verbrauchten Blut Richtung Lunge. Die Lunge tun es mit Sauerstoff wieder aufladen und für den Körper quasi wieder nährstoffreich machen. Und auf der linken Seite tut das Blut, tut das Herz, die linke Kammer, das Blut im Körperkreislauf reinpumpen. Das geht durch die grossen Gefäße, verteilt sich über alle Organe, gibt Nährstoff und Sauerstoff ab, geht durch die ganz kleinsten Gefäße, geht auf die andere Seite vom Kreislauf, im venös, im blauen Niederdrucksystem und kommt zurück und wird quasi wie teilweise pumpt, aber teilweise wieder aufgesucht von den Beinen zurück Richtung das rechte Herz. Und beide Herzseiten links und rechts müssen dafür sorgen, dass sie natürlich ein konstantes Volumen, ungefähr 4 Liter pro Minute, mit 70 Schlägen ist das ungefähr, kann man rechnen, wie viele Milliliter pro Herzschlag rausgehen. Das muss links und rechts natürlich genau gleich sein.
Damit das hat ja irgendwie mehrere Kammern, oder? Da kommt Blut, das frisch mit Sauerstoff versorgt worden ist, in eine Kammer und wird überdreht und dann wird sein Körper abgegeben. Und dann gibt es irgendeine Klappe zwischendrin. Wie muss man sich das vorstellen?
Wichtig ist natürlich, dass das Blut nur vorwärts fließt. Sonst gibt es einen Stau und rückwärts wird das System irgendwo überfüllen an einem Ort, wo es nicht notwendig ist. Also sowohl links wie rechts gibt es eine Eingangsklappe. Das heisst, sobald das Blut in das Herz hineinkommt, kann es nicht mehr raus, rückwärts. Das ist die Vorkammer, der Vorhof. Und durch die Eingangsklappe geht das Blut vom Vorhof in die Pumpkammer, wird dort aufbereitet. Also eine gewisse Menge muss vorhanden sein, bis das Herz so ausdehnt ist, dass der Reiz zum quasi sich zusammenziehen und das Blut auswerfen entsteht. Und beim Auswurf geht die Eingangstür, die Eingangsklappe, rückwärts zum Vorhof zu und die Ausgangsklappe in Richtung Körper geht gleichzeitig auf. Also das ist eigentlich eine Kammer, die mit zwei Klappen schafft und währenddem die eine die offen ist, muss die andere immer zu sein, damit das Blut nur in eine Richtung, nämlich vorwärts, kann fliessen.
Können Sie verstehen, dass jetzt, als Sie das erklärt haben, dass bei mir jetzt gerade irgendwie so ein bisschen schwummerig ist worden? Also ich habe mir jetzt gerade vorgestellt, in meinem Körper, es kommt dort rein und dann geht dort raus, dass für einen Normalbürger eben, dass wirklich, wenn man über das eigene Herz redet, man sich plötzlich bewusst wird, ich habe ein Herz. Und das ist eigentlich Millionen oder Milliarden Mal, ich weiß nicht, wie manchmal das im Leben pumpt. Und das funktioniert zu 99,99% funktioniert das einfach. Aber wie gesagt, also jetzt haben Sie das erklärt und ich habe plötzlich gemerkt, jetzt spüre ich, dass ich ein Herz habe.
Ja, und das führt eben zu den Emotionen wahrscheinlich, die bei einer Herzoperation oder bei einer Herzkrankheit ganz besonders sind, weil eben jeder Patient hat die Möglichkeit, auch sein gesundes Herz ganz bestimmt quasi zu spüren, bei Aufregung oder im Schlaf, wenn man ganz ruhig ist. Und da kommt noch etwas dazu, oder? Man hat im Herz drin ein autonomes Nervennetz, wenn man so will. Also der Impuls, der zum Herzschlag führt, entsteht im Herzmuskel, in einem kleinen elektrischen System, wo zwar schon einen gewissen Einfluss vom Hirn überkommt, ein bisschen beschleunigend, ein bisschen beruhigend, je nachdem, in welcher Lebensphase man ist. Aber das System ist weitgehend autonom und gibt regelmäßig den Pulsschlag, 60 bis 80 pro Minute im Normalfall, während Jahrzehnten. Und wie Sie gesagt haben, das ist ungefähr 1 Milliarde Herzschlag pro ca. 25 bis 30 Jahre. Das heisst, in einem menschlichen Leben tut das Herz etwa 3 Milliarden Mal schlagen. Natürlich in Abhängigkeit vom Ruhepuls und vielleicht von der Belastung, die man unternimmt. Und das ist eine bemerkenswerte Leistung, wenn man das denkt. Und natürlich gibt es Patienten, die ab und zu einen Schrittmacher brauchen, weil das Nervensystem vielleicht ein bisschen vernarbt oder ein bisschen schwächelt und nicht mehr jeden Schlag vielleicht weiterleitet. Und dann gibt es Pause, dann wird es einem trümmelig vielleicht vor den Augen und dann muss man einen Schritt machen als Ersatz quasi oder als Unterstützung einpflanzen. Das ist auch etwas, was man seit bald 70 Jahren eigentlich relativ problemlos macht. Heute eine ganz ich wollte nicht sagen unbedeutende, sehr bedeutende Operation mit aber sehr wenig Belastung für den Patienten, dank der Technologie.
Wie unterscheidet sich eigentlich der Kardiologe vom Chirurg? Und hat sich der Kardiologe weiterentwickelt und der Chirurg eher ein bisschen zurückentwickelt? Also im Sinn, dass plötzlich Sachen minimalinvasiv gemacht werden können, wo der Körper nicht geöffnet wird, wo also der Chirurg gar nicht gefragt ist?
Also es gibt natürlich die Entwicklung, ja. Früher ist vielleicht die Trennung zwischen Kardiologie und Chirurgie viel klarer gewesen. Der Kardiologe hat vor allem alle Abklärungsuntersuchungen gemacht, hat Diagnosen gestellt, hat Ultraschall gemacht, Herzkatheter und so weiter, hat Medikamente verschrieben und er hat den Patienten, der es benötigt hat, am Chirurgen vorgestellt für einen Klappenersatz, für eine Bypass-Operation. Und der Chirurg ist eigentlich ein operativ tätiger Spezialist, der vor allem mit offenen Operationstüren hat. Und wie das so ist, und das ist auch gut so, dass die Technologie sich weiterentwickelt hat, 1977 in Zürich damals die erste Ballondilatation durch Andreas Grünzig, 10 Jahre später die ersten Stents, wo gewisse Bypass-Operationen ersetzt haben bei geeigneten Patienten. Oder? Und anfangs der 2000er Jahre sogar für mich fast ein bisschen noch die größere Revolution, nämlich die Möglichkeit, dass man eine Herzklappe kann absetzen über einen Zugang mit einem Katheter durch die Leistenarterie. Oder die Herzklappe muss natürlich ganz fein zusammengefaltet sein, die muss am richtigen Ort mit dem Katheter aufgeschoben werden und mit Bildgebung natürlich am richtigen Ort entfaltet werden. Und das sind wahnsinnige Fortschritte, wenn man denkt.
Wie wird die entfaltet, neben der, die im Körper drin ist?
In der,
habe ich noch zwei so Klappen drin?
Genau, ja.
Eine schlechte und eine neue gute?
Genau, die Kranke wird auf die Seite geschoben und weil sie meistens verdickt und verkalkt ist, dient sie mit ihrer Unterlage, wo ein bisschen hart ist als Verankerungsstandort. Das ist ganz wichtig, dass eben die Klappe, die man ersetzt, auch krank genug ist, dass die neue Klappe sich drin kann verankern kann. Und das ist natürlich ganz interessant. Und das hat effektiv, wie Sie sagen, einen Teil der bisherigen chirurgischen Eingriffe ersetzt. Der Chirurg hat sich aber auch weiterentwickelt. Einerseits auch in der Chirurgie tut man jetzt zunehmend mehr Eingriff durch kleinere Schnitte, nicht mehr durch Eröffnung vom ganzen Brustkorb, sondern durch kleine Seitenschnitte, zum Teil mit Kamera und mit langen Instrumenten, also die sogenannten Endoskopie-Eingriff. Es hat gleich noch eine gewisse Eröffnung von einer Brusthöhle, aber ganz klein. Und dann ist man assistiert durch eine sehr starke und sehr gute Lichtquelle, Kamerabild mit einem riesigen Bildschirm, wo man viel mehr Detail sieht, als wenn man mit den eigenen Augen ins Operationsfeld anschaut. Oder? Und das hat dazu geführt, natürlich, dass die Chirurgie schwieriger geworden ist. Die befasst sich heute mit vielen komplexen Erkrankungen, die durch die Kardiologie, durch Kathetermaßnahmen nicht oder vielleicht noch nicht behandelbar sind.
Das also heißt, deutsch gesagt, Chirurgen kommen die ganz schwierigen Fälle über.
Eher heutzutage, ja. Und das, was man eigentlich mit gutem Gewissen und mit auch gleich gute Resultate und auch dauerhaften Erfolg kann anbieten, darf man auch ruhig kardiologisch, also kathetertechnisch.
Macht denn der Chirurg heute auch kardiologische Eingriffe? Also macht er das, was der Kardiologe eigentlich auch? Gibt es so eine Art Schnittmenge zwischendrin?
Es gibt durchaus Kliniken, wo quasi die Zusammenarbeit sehr eng ist. Das ist immer so ein bisschen abhängig, wie historisch sind die Disziplinen gewachsen. Es gibt Länder, wo die Chirurgen die Katheterklappe selbstständig machen. Es gibt andere Länder, wo sie dabei sind, zusammen mit den Kardiologen. Und es gibt auch Kliniken, wo der Chirurg gar nicht mehr gefragt wird, weil die Kardiologen das selbstständig können anbieten, oder? Das ist wirklich abhängig so ein bisschen von der Strategie, von der Ausbildung und von der Geschichte, wie die verschiedenen Abteilungen zusammengewachsen sind. Aber das Ganze ist sicher viel, viel mehr interaktiver als noch vor 20 oder 30 Jahren.
Bei einer offenen Operation wird ja sehr oft das Herz stillgelegt. Also man hat nachher eine Herz-Lungen-Maschine extern, der Patient ist extern versorgt und sein internes Organ ist auf Null gestellt. Wie tut man das Herz abstellen?
Also erstens muss der Körper natürlich, wie Sie sagen, unterstützt werden, sowohl vom Kreislauf durch eine Pumpe wie durch eine Lunge. Also Sauerstoffzufuhr geschieht außerhalb vom Körper und wenn Sie so weit sind, dann dürfen Sie die Durchblutung vom Herz unterbrechen, indem sie eine grosse Klemme zwischen dem Herz und die Hauptschlagader einsetzen. Und dann ist das Herz effektiv ausgeschaltet aus dem Kreislauf, pumpt nicht mehr in den Körper. Und damit das Herz abgestellt wird, müssen sie eine kalte, in der Regel kaliumreiche Lösung in den Herzkranzgefäß, wo normalerweise das Herz ernähren, einspritzen. Und Kalium und Kälte führen zu einer schlaffen, ungefährlichen Lähmung vom Herz. Und in dieser Zeit dürfen sie am schlaffen, ruhig gestellten Herz operieren. Und die Zeit heutzutage, wo sie so ein Herz schützen können, ohne dass es einen Schaden nimmt, ist sicher mit den Lösungen, die wir zur Verfügung haben, etwa 3 Stunden ohne grosse Probleme.
Das Herz ist also jetzt stillgelegt und es wird geschnitten. Man muss es ja aufschneiden, damit man an die Sachen herkommt. Und jetzt hat die Herz-Lungen-Maschine produziert ja immer noch einen Körperdruck. Und jetzt läuft das Blut einfach zu dem Herz aus? Oder wo geht jetzt das Blut her, wo von dieser Herz-Lungen-Maschine transportiert wird?
Jawohl, also das Blut wird am Eingang vom rechten Herz, wo das verbrauchte Blut zurück vom Körper ins Herz kommt, wird abgeleitet, also außerhalb vom Körper.
Durch einen Schlauch?
Durch einen Schlauch, ja. Das sind so Silikonschläuche, wo man also mit einem feinen Katheter im rechten Vorhof, also dort, wo sich das blaue Blut zurücksammelt, wird es eigentlich aktiv mit Vakuum oder passiv mit der Höhe vom Operationstisch wird das entnommen am Körper. Mit der Pumpe wird es natürlich wieder vorwärts bewegt in der Maschine durch eine künstliche Lunge und das kommt wieder durch Silikonschläuche am Ausgang vom linken Herz in der Hauptschlagader und zwischen dem Ort, wo das Blut zurückkommt und dem Herz wird eine Klemme gesetzt, damit wir kein Blut verlieren. Und das, was über die Maschine fließt, fließt in den Hauptschlagadern, in Kopf, Arm, in Bauch und in den Beinen.
Also das Herz ist blutfrei in der Zeit, wo Sie operieren?
Ja, es gibt praktisch kein Blut. Und das ist auch häufig ein Überraschungseffekt. Wenn jemand zum ersten Mal eine Herzoperation anschaut, sagt er, ja, es blutet ja gar nicht. Es darf durchaus ein bisschen Blut in einer Herzkammer haben, aber es ist nicht so, dass wir da sehr blutig operieren, weil alles ist eigentlich ausgeleitet.
Könnte man theoretisch das Herz rausnehmen, irgendwo auf einen Tisch legen, dort operieren und wieder nachher reinbauen?
Ja, das ist ausnahmsweise auch gemacht worden, offensichtlich bei ganz spezifischen Krankheiten, schwierigen Herztumoren oder so Verkalkungen, die man nicht hätte entfernen können. Es gibt so einzelne Berichte von Chirurgen, die tatsächlich das Herz entfernt haben, wie bei einer Verpflanzung. Sie haben es auf dem Tisch quasi versorgt und haben es wieder replantiert. Das sind aber wirklich nur Fallberichte. Das ist meistens nicht notwendig.
Jetzt ist die Operation fertig und jetzt muss ich das Herz wieder anschlagen. Wie sagt man dem Herz, jetzt bist du wieder zuständig?
Das Herz muss wieder zuständig werden und eigentlich das sieht nicht so spektakulär aus. Der Chirurg nimmt die Klemme, die zwischen dem Herz und die Rückfuhrkanüle von der Herz-Lungen-Maschine nimmt er weg und dann fließt wieder plötzlich warmes, patienteigenes Blut durch die eigene Herzkranzgefäße. Und der Reiz von der Wärme und vom Blut mit Sauerstoff führt automatisch dazu, dass das Herz anfängt zu schlagen.
Also man muss nicht noch elektrisch hinten nachgehen?
Man muss gelegentlich. Ich sage, das Herz fängt an zu schlagen. Das ist immer so. Es kann manchmal anfangen zu flimmern. Das heisst, es sind erste elektrische Aktivitäten, die noch nicht so koordiniert sind. Und der Herzschlag, den man sieht, manchmal am Fernsehen, der ist nicht da, um das Herz in Gang zu setzen, sondern nur um die einzelne elektrische Aktivität, die manchmal etwas unkoordiniert entsteht, nach so einem Eingriff einfach zu koordinieren. Aber grundsätzlich, ich würde sagen, in 98% der Fälle fängt das Herz ganz selbstständig wieder an zu arbeiten. Wir schützen das Herz mit sogenannten provisorischen Schrittmacher-Elektroden. Wir wollen das Herz selber steuern am Schluss vom Eingriff. Das heisst, es werden am Vorhof und an der Kamera 2 ganz kleine, ganz dünne elektrische Fäden ganz fein an der Oberfläche vom Herz aufgenäht, durch die Haut gezogen und mit einem externen Schrittmacher verbunden, wo wir selber eigentlich den Rhythmus befehlen können.
Und das nimmt man wieder weg nachher?
Das nimmt man wieder weg, also das Kästchen. Der Schrittmacher ist meistens nur für ein paar Stunden, dass wir das Herz relativ schnell steuern können, weil wir sind der Meinung, dass ein Herz, das etwas schneller schafft und nicht sich voll muss füllen muss, sich schneller erholt. Und also normalerweise geht der Patient aus dem Operationssaal mit einem Puls von 90 pro Minute und nicht von 60 oder von 50. Und sobald der eigene Antrieb dann auf die 80 oder 70, 80 selbstständig passiert, nimmt man das Kästchen weg. Und meistens zwei Tage vor dem Austritt zieht man die feine Fäden, die wirklich fast gleitend rauskommen, nimmt noch am Schluss weg.
Wie gross ist die Gefahr von Grinselbildung? Das ist ja immer etwas Gefährliches. Ich glaube, bei jeder Operation, die man macht, ganz egal wo am Körper, wenn da die Aussenwelt dazukommt, dass plötzlich ein Grinsel bildet, das Grinsel läuft durch den Körper durch und blockiert irgendwann im Hirn zuletzt. Wie gross ist die Gefahr?
Also die Gefahr ist natürlich bei der Herzchirurgie ganz besonders. Warum? Weil das Herz fließt nicht nur durch die eigenen Gefäße, sondern durch Silikonschläuche. Das sind Kunststoffoberflächen, wo das Blut nicht gern hat. Und das ist auch der Grund dafür, dass man das Blut vom Patienten während der Operation muss voll verdünnen, komplett ungerinnbar machen, damit die Problematik von den Blutgrinsel gar nicht entstehen kann. Man weiß aber, dass auch trotz optimaler Blutverdünnung so kleinste, nicht sichtbare kleinste Blutgrinsel immer noch entstehen können. Und die sind effektiv dann verantwortlich, dass eine kleine Streifung könnte auftreten. Das Risiko ist extrem klein, ist wahrscheinlich unter 1%, aber ist nicht ganz ausgeschlossen, weil die Gefahr von dieser kleinsten Blutgrinselbildung auch mit bester Blutverdünnung nicht ganz auszuschließen ist. Das führt aber auch dazu, dass wir am Schluss vom Eingriff, wenn die Maschine entfernt ist, müssen wir die Blutgerinnung wieder korrigieren. Das heißt, man gibt ein Gegenmedikament zu der Blutverdünnung, damit das Blut gerinnt. Und der Verschluss von der Wunde und der Abschluss von der Operation kann nur dann stattfinden, wenn die Blutung unter Kontrolle ist. Das heißt, das ganze Operationsgebiet ist trocken, wie man dem sagt. Man sieht keine sichtbare Blutungsquelle und die Blutgerinnung, das ist sichtbar im Operationsfeld, bildet wieder so kleine Grinsel. Die sind nicht im Kreislauf, sondern sie sind beim Brustbein oder sonst in der Haut. Und das ist ein gutes Zeichen, dass die Blutgerinnung wieder funktioniert.
Wie lange nach der Operation braucht es, dass ich euch sage, die Operation war erfolgreich? Es kann ja eine Operation erfolgreich sein und dann geht der Patient in eine Station, wo er überwacht wird. Und dann passiert halt gleich noch irgendetwas.
Ja, also es ist schon so, dass in den ersten Stunden nach dem Eingriff ist die Überwachung und die Betreuung des Patienten sehr wichtig. Das ist nicht mehr unter der Aufsicht des Chirurgen, sondern von der Intensivmedizin oder von den Anästhesisten, die die Narkose durchgeführt haben. Und wir haben natürlich verschiedene Stufen. Wenn man schon die Operation abschließen kann mit einer guten Herzfunktion und so, unmittelbar nach dem Eingriff, wenn man aus dem Operationssaal geht, kann man schon sagen, gewisse Gefahr, dass das Herz schlecht im Gang käme oder dass der Eingriff nicht hat können, vollständig aus technischen Gründen können durchgeführt werden, die Gefahr sind schon bereits weg. In den ersten 24, 48 Stunden gibt es immer noch gewisse Komplikationsmöglichkeiten, eine Nachblutung, eine Rhythmusstörung, eine kleine Streifung, nicht während dem Eingriff, sondern in den ersten 1-2 Tagen. Das Risiko nimmt mit der Zeit, die vergeht, ab Operationsende relativ schnell ab, ist aber auch erst nach ein paar Tagen wirklich komplett verschwunden. Und dann entlädt man den Patienten nach etwa einer Woche nach dem Eingriff in der Rehabilitation, ambulant oder in einer Klinik. Und auch dort gibt es immer noch kleine Risiken von einer Rhythmusstörung oder von einem Wundinfekt, dass die Wunde nicht ganz sauber abheilt und dass man etwas Kleines muss machen oder Antibiotika verabreichen. Das sind alles kontrollierbare Risiken, aber wenn man ehrlich ist, sind das Risiken, die durchaus auch in Prozentgrösse noch stattfinden können. Und wenn der Patient quasi seine Rehabilitation abgeschlossen hat, nach etwa 30 Tagen oder vielleicht 6 Wochen ambulant, dann ist man wirklich weitestgehend über dem Berg. Und dann ist immer die Frage, wie man mit dem Patienten die Dauerhaftigkeit des Eingriffs definiert hat. Für mich ist ein Eingriff, ich treffe jetzt Patienten plötzlich in der Stadt oder so, wo ich weiss, ich habe sie vor 25 Jahren operiert. Ich habe immer so zuerst mal einen Schreck. Ich hoffe immer, es geht alles gut, weil sie wissen es nicht, oder? einen orthopädischen Kollegen, der mir gesagt hat, wenn er einen Patienten sieht unter der Laube, der hinkt, dann tut er den Trottoir wechseln, damit er nicht irgendwie da abgepeilt wird. Ich habe das nicht, weil man sieht nicht unbedingt am Patienten, wie es ihm geht, oder wenn er so entgegenläuft. Aber ich muss sagen, das ist das eigentlich sehr auch Befriedigende an der Herzchirurgie. Ich habe jetzt natürlich mit dem Alter und mit dem Rückblick habe ich unzählige Patienten, die mir plötzlich nach 25 Jahren oder nach 30 Jahren, Kinder, die ich vor 30 Jahren operiert habe, die mir Bilder schicken oder eine kurze Zusammenfassung, dass sie selber eine Familie gegründet haben, dass sie selber quasi Kinder auf die Welt gebracht haben, Mädchen und so. Oder letztens hatte ich einen Patienten, den habe ich vor etwa 23 Jahren eine Klappe rekonstruiert und der kommt zu mir und sagt, ist es Ihnen bewusst, was Sie mir geschenkt haben? Dann habe ich gesagt, nein, ich soll ein bisschen erzählen. Und dann hat er mir gesagt, Sie haben mir 23 zusätzliche Jahre geschenkt. Ich habe Enkel, Urenkel dürfen erleben. Und das sind natürlich schon schöne Erlebnisse. Das ist das Positive vom Beruf, oder? Und das ist das, was jeder von uns natürlich am liebsten als Verlauf möchte ich haben. Und
was passiert, wenn eben etwas passiert? Also nehmen wir jetzt an, die Operation klingt nicht wirklich gut, oder wie wir jetzt das vorher erwähnt haben, dass irgendeine Grinselbildung nachträglich noch passiert und der Patient ist effektiv eigentlich nicht mehr so richtig am Leben. Was passiert da mit einem Arzt?
Es gibt wirklich die unterschiedlichsten Verläufe, oder? Sie haben auch selber bereits verschiedene Situationen angesprochen. Zum Beispiel, Sie machen einen Eingriff, der perfekt funktioniert. Sie liefern den Patienten in gutem Zustand auf der Intensivstation. Der wacht nicht auf. Am zweiten Tag machen Sie einen Schädel-CT und Sie sehen, er hat einen Hirnschlag, einen Hirninfarkt durch Blockierung von einem Grinsel und hat einen größeren Anteil vom Hirn verloren. Das ist eine absolute Katastrophe für den Chirurg. Es ist häufig nicht erklärbar. Man weiß nicht ganz genau, man weiß, wie es entstanden ist, aber nicht warum. Woher ist das Blutgrinsel gekommen? Ist das eine kleine Ablagerung in der Halsschlagader, die sich abgelöst hat? Ist es ein Blutgrinsel aus der Maschine, aus dem Herz, vorbestehend oder während der Operation entstanden? Aber Sie müssen mit der Konsequenz leben, dass sich der Mensch vielleicht nicht wird erholen. Und das ist eigentlich die allergrößte Katastrophe in meinen Augen, wenn Sie quasi das Herz von einem Patienten gesund machen wollen und der Patient endet vielleicht im Rollstuhl in einer Pflegeinstitution, weil er halbseite gelähmt ist. Das können Sie nie mehr wieder gut machen. Das ist eine enormste Belastung für den Chirurg. Klar, mit der Zeit, die vergeht, mit neuen Fällen, die sie behandelt, geht das irgendwie so ein bisschen verloren, aber das geht nie ganz verloren.
Kommt man denn mit zitterigeren Händen an die nächste Operation, wenn so etwas passiert ist?
Nicht unbedingt, weil häufig, das ist auch schwierig manchmal zu erklären, häufig kann so etwas passieren, ohne dass sie irgendwie eine Fehlbehandlung oder eine falsche Bewegung oder eine falsche Beurteilung gemacht haben. Das ist natürlich relativ schwierig. Nachher gibt es andere Situationen, wo Sie, ich sage mal, ganz komplexe Patienten, die sehr schlechte Karten haben, wo Sie auch hohe Risiken nehmen, weil die Herzfunktion vielleicht nur noch marginal erhalten ist. Dann machen Sie vielleicht 2 oder 3 Klappen, müssen Sie ersetzen oder reparieren. Und am Schluss vom Eingriff kommt das Herz schon im Gang, aber nicht mehr genügend, dass es ohne Herz-Lungen-Maschine funktionieren kann.
Gibt es in der Schweiz genügend Herzchirurgen?
Es gibt sicher im Moment genug Herzchirurgen. Für mich ist die Definition, was heisst genug.
Ja, also eigentlich muss ich anstehen irgendwann und warten und muss vielleicht sterben, weil ich kein Chirurg habe?
Also Sie müssen sicher nicht wegen einem fehlenden Herzchirurg sterben oder warten. Das Problem ist mehr, dass an gewissen Orten ob es Pflegepersonalmangel oder Kapazität von den Operationssälen ungenügend ist, um sagen wir, alle Patienten in der kürzesten Zeit quasi können zu behandeln. Für mich die Definition, gibt es genug Herzchirurgen? Ich würde sogar behaupten, es gibt möglicherweise zu viel. Wenn man sie auf die Gesamtanzahl Fälle, die schlussendlich behandelt werden, verteilt. Weil für mich ist ein Chirurg wirklich geübt, wenn er mindestens, ich sage mal, 4 Fälle pro Woche macht. Das heisst, er muss 150 bis 200 Operationen pro Jahr machen.
Wie viele Tausend Operationen haben Sie selber gemacht? Wissen Sie die Zahl überhaupt?
Ja, also ich habe sie eigentlich so grob angeschaut, wenn ich alles rechne, von Beginn 1984 bis 2025 heute oder noch, inklusive die Operation im Ausland, wo man sehr viel operiert in kurzer Zeit, und zwar die Eingriffe, die ich selber durchgeführt habe, die ich assistiert habe als Lehrling bei einem Professor oder die ich selber teacht habe, ein jüngerer Chirurg, sind um die 12'000 Eingriffe gewesen. In meinen 25 Jahren in der Insel habe ich das auch angeschaut. Wo ich die obere Verantwortung hatte, haben wir wahrscheinlich etwa 30.000 bis 40.000 Eingriffe gemacht in diesen 25 Jahren. Natürlich verteilt auf ungefähr 6 bis 8 Chirurgen, die je nach Erfahrungsstufe ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger operiert haben.
Jetzt völlig ein anderes Thema. Politik. Sehr oft wird ja Medizin verpolitisiert. Man hat auch Schnittstellen, vor allem beim Geld. Die Kantone müssen zahlen, die Krankenkassen müssen zahlen. Alle wollen gerne etwas weniger zahlen und darum greift die Politik auch immer mehr ein. Sie sind, wie Sie gesagt haben, 25 Jahre haben Sie in Bern geschafft und ich glaube, das letzte Ihrer Karriere in Bern hat plötzlich auf die Politik so ein bisschen eingreifen oder auch das Management eingreifen. Also eigentlich ist eine Veränderung stattgefunden zu dieser Zeit, wo man sagen, wo ihre absolute Top-Hochblüte war, wo man sie in Ruhe gelassen hat.
Ja, also dass die Ärzteschaft sich mit wirtschaftlichen sagen wir, Fragestellungen muss, beschäftigen, das ist nicht neu. Das hat es auch bereits vor 15, 20 Jahren gegeben, aber nicht in dem Ausmaß tatsächlich. Und der Ausmaß hat natürlich auch zu tun, dass der Bedarf natürlich grösser geworden ist. Wir haben eine Bevölkerung, die in diesen 25, 30 Jahren auch massiv zugenommen hat. Man hat Möglichkeiten, die auch zugenommen haben. Man hat auch den Anspruch von dieser Bevölkerung, die zugenommen hat. Das heisst, die Behandlungen werden häufiger gemacht. Es sind zum Teil auch teure Behandlungen, die von teurer Technologie abhängig sind. Nur als Beispiel, wenn ich eine Herzklappe operativ ersetzen mit einem Implantat, das seit 50 Jahren auf dem Markt ist, natürlich immer weiterentwickelt, kostet das Implantat 3'500 Franken. Eine Herzklappe, die man über die Liste einführen mit dem speziellen Katheter, kostet das Zehnfache. 30'000 Franken oder zwischen 20'000 und 30'000. Dann kann man es nicht am Patienten nicht anbieten, nur weil sie teuer ist. Weil für gewisse Patienten ist die Methode, die eben weniger belastend ist, weniger invasiv durch die Liste, ist die ideale Methode. Aber man muss sich bewusst sein, die Methode ist natürlich, oder schon nur das Implantat ist 10-mal teurer, weil er viel ausgeklügelter ist.
Aber die Operation ist viel billiger.
Und die Operation am Schluss ist, kann durchaus auch billiger werden, aber ist vielleicht nicht erwünscht vom Patienten, weil wenn er wählen kann, wer wählt schon den operativen Eingriff, wenn es eine Alternative gibt, die man mit Katheter kann, behandeln kann. Und das sind berechtigte Fragen, das sind auch absolut berechtigte Ansprüche von den Patienten. Und die Politik tut sich natürlich schon nur grob mit dem befassen, dass sie sehen, dass die Kosten ansteigen, aber sie schauen nicht oder zu wenig, was für Leistung erbracht wird. Und wir haben natürlich bei dieser Kostendiskussion nur den Punkt, was kostet die Behandlung. Aber wenn eine Behandlung zum Beispiel sorgt, dass der Patient 2 Monate vorher seinen Job wieder aufnehmen kann, dann ist er auch weniger lang krank geschrieben, dann ist er wirtschaftlich schneller aktiv. Und eigentlich der Gesamtüberblick, was das heisst, Frühdiagnose, teure Behandlung, aber dafür sehr schnell wieder bereit sein im Arbeitsprozess, das findet nicht statt. Oder es ist sehr, sehr zerstückelt, weil man heute eigentlich die Kosten beurteilen.
Sie sind dann von Bern nach Zürich gegangen. Die Idee war, dass sie zur Hirslande gehen. Das haben sie auch einen Moment lang gemacht. Man hat sich dann dort wieder getrennt, aus verschiedenen Gründen. Und dann sind sie bei uns ins Unispital hineingekommen. Das Unispital Zürich war in grossem Aufruhr. Es hat dort einen Fall gegeben, wo ein Professor gewisse Technologien angewendet hat, wo man nachher gemerkt hat, dass es eine überhöhte Sterblichkeitsrate gibt. Dann hat man vermutlich Ihnen und dem Professor Vogt so ein bisschen den Rettungsanker gesucht. Ist das im Nachhinein, würde ich sagen, das mache ich nie mehr? Zürich ist ein gefährliches Pflaster. Da kann man nur schlecht rauskommen dabei. Oder würde Sie sagen, okay, das ist eine Zeit, die es halt gebraucht hat?
Ja, also ich tue es natürlich schon so anschauen. Das ist eine wertvolle Erfahrung. Die ist natürlich vielleicht nicht so erfreulich gewesen wie die Führung von meiner Klinik in Bern. Aber schlussendlich ist es auch, ich sage, fast eine Ehre quasi gewesen, dass man eigentlich dann, wo es wirklich schlecht geht, geholt wird. Das heisst, die verantwortlichen Behörden haben die Hoffnung gehabt, wird sogar ja, die Sicherheit gehabt, dass wir mindestens den Betrieb können beruhigen können, dass wir die Leistungen können wieder in entsprechender Qualität quasi herbringen, dass wir uns auch mit den Forschungsthemen korrekt befassen. Und was ganz wichtig ist, war vor allem die jüngeren Kollegen unter den Armen greifen, weil die sind natürlich auch etwas verunsichert gewesen. Und es hat auch ja, erfahrene Leute gebraucht, wo die Jüngeren können eigentlich durch ihre Ausbildung weiter begleiten, ohne dass sie sich auch quasi unter dem Blickwinkel von der Presse oder von der Politik oder von allen Leuten, die sich mit diesen Problemen von dem italienischen Kollegen befasst haben.
Es ist schon fast so weit gegangen, dass man gesagt hat, Zürich darf jetzt keine Herzoperationen mehr machen. Und der Grund war eben, Sie haben das angesprochen, der Francesco Maisano, der ein Herzband eingeführt hat, wo er selber irgendwie beteiligt war. Man weiß sogar, dass sie nicht in die Breite hineinbringen. Aber was war das Herzband eigentlich technisch gewesen? Was war das Problem gewesen?
Also das Herzband oder das Kardioband ist auch eine weitere chirurgische Entwicklung von einem Ring, den wir schon seit Jahrzehnten ins Herz eingepflanzt haben, wo man plötzlich denkt, es wäre sinnvoll für gewisse Patienten, dass man das nicht mehr durch Eröffnung vom Brustkorb muss einführen, sondern dass man das per Kathetermassnahme von der Liste aus könnte verankern. Und das ist, ich glaube, dort ist wirklich ein Denkfehler, wahrscheinlich schon zu Beginn passiert. Die Verankerung von dem Band, wo wir genäht haben früher unter Sicht mit Faden und wir haben es verankert, wir haben die Fäden geknotet und das ist stabil natürlich geblieben. Die Verankerung à distance von der Liste aus ist natürlich eine wahnsinnige technische Herausforderung und das System, das man ausgewählt hat, indem man quasi gesagt hat, man könnte versuchen, Schrauben in dem Herz quasi anzuwenden, also echte Schrauben, wo man quasi absetzt und das Band mit den Schrauben in dem vernarbten Gewebe vom Herz verankert, das hat nicht funktioniert. Oder? Die Schrauben haben sich gelockert und das Band war nachher nicht mehr so stabil und hat relativ rasch seine Funktion verloren und ist die Klappe natürlich wieder undicht worden und das hat eigentlich gar nichts gebracht für den Patienten. Es hat ihn nicht so fest belastet, weil das ist nicht ein konventioneller Eingriff, aber das Resultat war eigentlich schlecht gewesen.
Sie sind dann mit einem Kollegen zusammen, mit Professor Vogt, haben Sie die Arbeit übernommen an dem Unispital Zürich. Und Professor Vogt ist sogar später noch angeklagt worden, wegen irgendwelcher Zeitvergehen, also zu viel aufgeschrieben oder irgend so etwas. Es ist zweimal freigesprochen worden, also es ist absolut nichts hängen geblieben. Aber Professor Vogt hat dann eigentlich gesagt, und ich tue euch jetzt mal die Zustände an dem Unispital mal öffentlich machen und sagen, was eigentlich los ist. Und dann ist der ganz grosse Aha-Effekt gekommen und dort haben wir wieder Normalbürger eigentlich gesehen, plötzlich ist Politik und Leute, die einander nicht mögen gegenseitig oder etwas nicht mögen gönnen gegenseitig, wichtiger als der effektive, ich sage mal, Heilungsprozess vom Patienten. Und da komme ich als Patient einfach ein bisschen Angst über und sage, um Himmels Gottes Willen, ich vertraue deren Organisation und die beschäftigt sich jetzt primär mit irgendwelchen komischen Sachen.
Da haben Sie absolut recht. Also in jedem Spital, wo eine Unruhe entsteht, wo dazu führt, dass leitende Mitarbeitende, und das gilt für die Geschäftsleitung wie auch für die leitende Mediziner, sich plötzlich mit Nebensächlichkeit muss hauptbeschäftigen, ist das natürlich eine Gefährdung für den Patienten, weil man hat den Kopf anderswo, man ist unter Beschuss, sei es von den Medien, von den Kollegen, untereinander, mit der Politik und so weiter. Und für mich ist das ein Zeichen, dass wahrscheinlich die Aufsichtsbehörden, das fängt bei der Geschäftsleitung, das geht zum Spitalrat und so, möglicherweise das Problem etwas unterschätzt haben, dass es Probleme kann geben mit Mitarbeitenden, dass es auch mit Leitenden, dass es Probleme kann geben mit neuen Verfahren. Das ist fast inhärent zu der Entwicklung der Medizin. Nur, es muss Leitplanken haben, die funktionieren, wenn irgendein Zug langsam am Entgleisen ist. Das muss man erkennen. Und das weiß man aus den Medien, das hat man nicht erkannt. Es hat Whistleblower gebraucht, wo man zuerst nicht einmal geglaubt hat, weil man gemeint hat, sie haben vielleicht eine andere Absicht. Und das Ganze ist plötzlich eskaliert, weil die, ich sage mal, die Kontrollmechanismen wahrscheinlich nicht so gestimmt haben, wie es normalerweise müsste stimmen.
Aber ich denke, als Sie dort auf Zürich sind gegangen, haben Sie wahrscheinlich gedacht, okay, ich tue als Arzt operieren und Sie sind dann ein halber Politiker geworden, um sich zu rechtfertigen.
Ja, also ich hatte noch das Glück gehabt, dass der Herr Vogt eigentlich die Funktion genommen hat. Wir haben uns ja in der Oberarztzeit, Anfang 90er Jahre, kennengelernt und wir haben uns nachher aus den Augen verloren, weil er vor allem eine Karriere in der Privatklinik gemacht hat und ich habe ein Unispital. Und wo wir uns wieder gefunden haben, habe ich ganz klar gesagt, er sei der Klinikleiter, er muss für die Administration, für die ganze Kommunikation mit der Geschäftsleitung zuständig sein. Ich habe das 25 Jahre lang fast gemacht schon in Bern und ich hätte die sehr gern, aber ich würde mich vor allem mit Forschung und mit Operation und mit den jungen Mitarbeitenden beschäftigen. Und das hat er eigentlich gut gemacht. Ich bin weitgehend, muss ich sagen, verschont gewesen von Stellungnahmen und so, weil er das für mich oder für die Klinik übernommen hat. Aber ich habe natürlich alles miterlebt. Der Geist, wo dort geherrscht hat und eben die Unstimmigkeiten, die lange Zeit vielleicht nicht gelöst worden sind und wo schlussendlich auch dazu geführt haben, dass er selber quasi in seiner Helferrolle plötzlich unter Beschuss gekommen ist.
Thierry Carrel, wenn Sie jetzt selber müssen eine Herzoperation machen oder lassen machen, besser gesagt, woher würden Sie gehen? Würden Sie nach Bern, nach Zürich oder sonst irgendwo her?
Also erstens hofft man immer, das ist nicht notwendig. Oder?
Das ist eine sehr gute Antwort.
Also ich mache alles in Sachen Prävention, Sport, Ernährung, dass ich möglichst ohne quasi mein Leben kann, durchbringen. Aber Sie haben recht, es ist eine berechtigte Frage. Und wenn Sie das System dermaßen von innen kennen, ist es wirklich schwierig. Und ich würde sagen, es würde wahrscheinlich abhängig sein, was habe ich für eine Krankheit und zu welchem Spezialist? Ist das eine Klappenrekonstruktion? Ist das ein Stent, wo man vielleicht kardiologisch machen kann? Ist das ein Aorteneingriff, die große Körperschlagart? Und wahrscheinlich würde ich mein Operateur, weil ich so viel Kenntnis habe, in Anbetracht der bevorstehenden Operation wählen. So tue ich auch die Patienten, die mich nach Ratschlag fragen, auch beraten. Ich sage nicht, jedem Patienten muss zu mir kommen, sondern ich tue auch ins Inselspital oder Links- und Rechtspatienten zuweisen. Ich bin immer zur Verfügung, wenn die Patienten das durch mich möchten haben. Und ich habe natürlich schon ein grosses Vertrauen in den Schüler, die ich ausgebildet habe. Einer von denen ist Chef in Genf, würde ich wahrscheinlich bei ihm sicher noch mich gut überlegen, ob ich es durch ihn machen würde. Einer ist in Basel, während 15 Jahre Chef war, ist jetzt ad interim auch, wie ich, am Schluss von meiner Karriere in Augsburg, weil er muss auch dort offenbar eine Klinik führen, wo er ein Problem hatte. Also die Probleme sind nicht nur in Zürich oder in Bern oder so, es gibt immer wieder Konstellation, wo es vielleicht eine Kündigung gibt oder einen Mitarbeiter, der frühzeitig geht. Und ich glaube, ich habe in all diesen Jahren einige wirklich ganz gute Chirurgen dürfen ausbilden, wo ich das volle Vertrauen hätte. Und das ist nachher die Frage, möchten Sie mich operieren oder nicht? Ich möchte Sie auch nicht belasten, weil für Sie ist das vielleicht eine grosse Last zu wissen, jetzt muss ich den operieren, wo mir das alles beigebracht hat. Und wenn das so wäre, dann habe ich auch im Ausland gute Connections, aber Sie wissen das wie ich. Wenn man krank ist, sucht man meistens Wohnortnähe und geht nicht unbedingt irgendwo noch ins Ausland für eine
Operation. Wäre es denn sinnvoll, man würde in der Schweiz ein grosses Krankenhaus machen, wo Herz operiert wird? Also ein Zentrum, wo das ganze Know-how konzentriert ist und das nicht Genf, Basel, Bern, Zürich und überall machen?
Also, dass man ein bisschen würde die ganze Sache, ich sage mal, steuern oder koordinieren, wäre sicher keine schlechte Idee. Wir leben aber in einem Föderalismus, wir leben auch mit einer gewissen Freizügigkeit, was Arztberuf angeht. Und es ist schwierig, das quasi von oben herab zu diktieren. Ich habe mich selber immer wohler gefühlt in einer sehr grossen Umgebung. Wo ich weiss, in der Nacht habe ich jeden Spezialist, ob der Nierenspezialist, der Lungenspezialist, der Diabetologe oder wenn ich jetzt Probleme habe, die ich nicht selber lösen kann. Und das sind natürlich die grossen Spitäler klar im Vorteil. Andererseits, die grossen Spitäler haben viele Aufgaben, die die Privatklinik nicht mit uns teilen müssen. Die Privatklinik hat meistens erfahrenere Operateure und nur erfahrene Operateure. Und die grossen Spitäler haben natürlich das ganze Spektrum. Sie haben selbstverständlich auch, würde ich meinen, die ganz erfahrenen Operateure. Aber sie haben auch junge Leute, die müssen eigentlich lernen, damit sie eben die Generation nach uns können unsere Arbeit übernehmen, und zwar auf dem gleichen Niveau, mit der gleichen Qualität. Und das ist natürlich auch wichtig. Und diesbezüglich denke ich schon, dass Mindestfallzahlen müssten einen gewissen Einfluss haben auf die Liste, wo am Schluss die Spitalleistungen quasi zuteilt werden. Und in einer Klinik, wo man, sagen wir, 500 bis 1000 Herz operiert pro Jahr, das heisst jeden Tag 2 bis 4, da hat man sicher mehr Erfahrung, mehr Know-how. Das heisst nicht, dass jeder Chirurg mehr operiert als in einer Privatklinik. Solange alles gut geht, spielt es keine Rolle. Aber wenn plötzlich etwas entgleist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die grosse Klinik mit der grossen Fallzahl das schon gesehen hat und schon mit diesen Situationen zu tun hat, einfach grösser, rein von der Exposition, das heisst von der Fallzahl.
Letzte Frage, Thierry Carrel. Sie sind ja jetzt nicht mehr fest irgend an einem Unispital tätig, sondern wie freischaffend ein bisschen. Sie tun sich auch in einer Stiftung aktiv begeben und sie sind auch tätig als Innovationstransporteur. Wie gefällt Ihnen Ihr Leben heute?
Ich habe grosse Angst vor dieser Phase, weil wenn Sie so ein reichhaltiges Leben verlassen, als Klinikchef an einem Unispital mit einem riesen Team von Forschern, von jungen, älteren Kollegen, das ist natürlich plötzlich das Gefühl der Leere. Aber ich muss sagen, ich genieße die Freiheit unheimlich. Ich muss jeden Tag sagen, das hätte ich nie machen können, wenn ich noch angebunden wäre, weil eben, ich bin heute von Kopenhagen zurückgekommen, habe ein Forschungsprojekt arbeiten. Hätte ich vielleicht auch schon können, aber dann haben sie eine Klinik, wo vielleicht einfach jemand fehlt, wo auch müsste dort sein. Also die Freiheit und vor allem die Auswahl an Funktionen, die ich darf ausüben und selber entscheiden kann, gefällt es mir, macht mir Freude, das ist nicht zu ersetzen. Aber man muss es wagen. Ich habe zuerst auch nicht so recht gewusst, ob ich es schaffe. Es hat auch seine Zeit gebraucht, aber heute bin ich voll in der Blüte von dieser Periode, die nicht 10 Jahre wird sein, aber die nächsten Jahre, wo ich mich wirklich dort kann, quasi einteilen kann, wo ich das Gefühl habe, das macht mir am meisten Freude.
Thierry Carrel, ganz herzlichen Dank, dass Sie zu Aktiv Radio gekommen sind. Wir haben ganz viel erfahren. Ich glaube, ich weiss jetzt ungefähr, wie ein Herz funktioniert. Herzlichen Dank im wahrsten Sinne des Wortes.
Vielen Dank. Sehr spannend gewesen.
Aktiv Radio Interview.